Auslegungssache. Der CT Datenschutz Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Auslegungssache, heute mit Episode 55. Mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur bei CT, dem Magazin für Computertechnik. Den geneigten Zuhörern und Hörern hinreichend bekannt, denke ich. An meiner Seite, virtuell natürlich, wie nach wie vor, ist Jörg Heidrich. Hallo Jörg.
Hallo Holger, schön mal wieder hier zu sein. Und es sind schon wieder 14 Tage vorbei.
13.
Ja, stimmt, 13. Wir zeichnen nämlich auf, Holger. Wann zeichnen wir auf?
Ja, wir zeichnen Job. Auf am Dienstag, dem 25.01. um 14.15 Uhr.
Okay, das wissen wir jetzt alle sehr genau. Ja, wir haben, glaube ich, wieder ein richtig spannendes Thema. Ein Thema, von dem ich auch gestehen muss, dass ich davon nicht besonders tiefgehende Ahnung habe. Aber das wird sich sicherlich gleich ändern, weil wir uns dazu einen wissenden Gast eingeladen haben. Und der wissende Gast war bei uns auch schon mal zu selbigem zu Gast. Herzlich willkommen, Peter Henze. Hallo, Peter. Schön, dass du
da bist.
Hi, Peter. Warum hast du jetzt gelacht? Also wir haben eigentlich beschlossen, dass wir heute gar nichts sagen, sondern dich eine Stunde referieren lassen.
Genau, weil wir beide nur eingeschränkte Ahnung vom Thema haben. Aber vorher würde ich gerne dich vorstellen, Peter. Du warst mal hier zum Thema Auslandstransfer von Daten. Und da hattest du erzählt, dass dann eigentlich dein Herz so ein bisschen für den Bereich KI, künstliche Intelligenz und ihre Auswirkungen auf den Datenschutz, Algorithmen und für diesen Bereich schlägt, und das ist uns eingefallen und dazu haben wir dich jetzt eingeladen. Aber bevor wir damit anfangen, Peter Henze ist Rechtsanwalt und Partner in der Kanzlei Spirit Legal in Leipzig. Er arbeitet im internationalen IT- und Technologierecht, im Datenschutz natürlich und in der dazugehörigen Prozessführung, und seine Schwerpunkte sind Advertising Technology, Sensordaten, Machine Learning sowie die Ethik automatisierter Entscheidungsfindung, Accountable AI. Das ist ja ein bemerkenswerter Zufall, dass das genau heute unser Thema ist, nämlich Accountable AI. Vielleicht bevor wir den Bußgeld machen, was ist denn Accountable AI, Peter?
Das ist ein schönes Buzzword erstmal, ne? Das klingt nett. Heißt ja nichts anderes, dass irgendjemand für das, was ein System, das automatisiert Entscheidungen trifft, dafür irgendjemand verantwortlich sein muss und es nicht heißen kann, der Algorithmus hat meine Hausaufgaben gefressen. Ne? Also irgendjemand muss Verantwortung übernehmen.
Okay, ja, Verantwortung verteilen sind wir groß. Apropos Verantwortung, ich meine, das ist doch ein super Übergang. Denn jetzt kommen wir zum
Das Bußgeld der Woche.
Unser heutiges Bußgeld der Woche kommt aus Spanien. Ich werde nicht versuchen, irgendwas Spanisch auszusprechen. Idu, Kando, Juntos, SL. Spricht zufällig jemand
Spanisch? Das heißt sicher Juntos, oder?
Juntos, Sisi.
So wie Junta.
Genau, habe ich auch gedacht, als ich das gelesen habe. Das Bußgeld beträgt immerhin 9.000 Euro. Verletztes Recht ist Artikel 6 und Artikel 17. Artikel 6 Rechtsgrundlagen, Artikel 17 ist Recht auf Löschung. Und es geht darum, dass ein Beschäftigter hatte eine Beschwerde abgegeben bei der spanischen Datenschutzbehörde wegen der unrechtmäßigen Verwendung eines Fotos von seiner Person. Und das wurde auf einer Unternehmenswebsite verwendet von dieser Juntos und auch im Social-Media-Auftritt von dem Unternehmen. Und das Unternehmen hatte von den Beschäftigten keine Einwilligung abgeholt. Es war wohl nicht nur der eine betroffen, es waren wohl mehrere betroffen. Und das war der eine Teil des Vorwurfs, und der andere Teil des Vorwurfs ist, dass sie das auch dann nicht gelöscht haben, obwohl der Beschwerdeführer das Unternehmen mehrfach das Unternehmen aufgefordert hat, seine Fotos zu löschen. Und diese Aufforderung hat das Unternehmen ignoriert. Das Bußgeld setzt sich zusammen aus 6.000 Euro wegen fehlender Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung und aus 3.000 Euro wegen des Nichtlöschens. Also insgesamt 9.000 Euro für ein Unternehmen, weiß nicht, wie groß die sind, aber für so eine Sache finde ich das relativ viel. Aber ich glaube, es ist ein Fall, den ich auch kenne aus meiner Anwaltspraxis, ihr wahrscheinlich auch, Peter, dass halt Bilder von Mitarbeitern gerne auf Websites verwendet werden, A, ohne fehlende Rechtsgrundlage und B, dann auch gerne, nachdem die Mitarbeiter ausgeschieden sind. Das hatte ich ganz oft. Ich hatte mal einen Fall, da wurde mit einer Dame, die dann ausgeschieden ist, wurde so ein Imagevideo gedreht und die war der Star des Imagevideos und hatte dann überhaupt keine Lust mehr, der Star des Imagevideos zu sein, als sie nicht mehr bei dem Unternehmen war. Also, kennst du auch solche Fälle wahrscheinlich schon, ne?
Klassiker, die Berliner U-Bahn war mal tapeziert mit einem Gegner unserer Mandantin, der auch gesagt hat, dafür gab es keine Vereinbarung. Und da sieht man, wie wichtig Model-Release-Verträge sind, auch mit Beschäftigten abzuschließen für sowas. Also mal eben ein Fotoshooting machen und es dann stadtweit tapezieren, das führt in der Regel zu Problemen, weil irgendjemand auf den Gedanken kommt, daraus Geld zu schlagen.
Da muss ich mal fragen, werden Unternehmen jetzt, wenn wir einen Tipp geben sollten, gibt es da irgendwelche Vorlagen, die man einfach benutzen kann für solche Model-Release-Verträge oder ist es, ich weiß, ihr seid beide Rechtsanwälte, aber ist jetzt mal ernsthaft, macht das Sinn oder sollte man dafür dann zu einem Anwalt gehen und sich individuell beraten lassen, bevor man so einen Vertrag abschließt? Nein, alles gibt's Vordrucke, die reichen vollkommen.
Wir Anwälte sind nicht komplett aus dem Internet runterladen. Aber es gibt zwei Sachen, die oft übersehen werden. Es gibt eine datenschutzrechtliche und eine persönlichkeitsrechtliche Komponente bei der Einwilligung. Mhm. Und wenn man das nicht beides hinreichend informiert, also nur persönlichkeitsrechtlich eine Einwilligung einholt, aber nicht datenschutzrechtlich, hat man natürlich schon ein Problem hinten raus. Ob das dann automatisch zu einem Ersatz von immateriellen Schäden führen kann nach KUG oder DSGVO, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber wer das professioneller macht, es gibt zwei Ansätze, entweder nur noch professionelle Models einsetzen oder Stockfotos nehmen oder es dann tatsächlich richtig machen. Aber das ist tatsächlich unumwunden gesagt ein Massaker in der Praxis.
Aber aus Datenschutzsicht, da ist natürlich eine Einwilligung wahrscheinlich das schlechteste Mittel, nehme ich an, ne? Weil die ja jederzeit widerrufen werden kann. Stell dir vor, du druckst irgendwie in 10.000 oder 100.000 Stückzahlen Kataloge und dann scheidet jemand aus und kann dann einfach seine Einwilligung widerrufen und dann hast du ein Riesenproblem. Also deswegen meinst du wahrscheinlich auch Verträge, ne?
Vertragsschluss oder Einwilligung, manchmal geht es nicht anders, wenn ich keinen Vertrag mit dem habe. Model Release ist eine Möglichkeit. Und als Beispiel, wir hatten das eben auch als Situation, wo jemand in Putz ein Bild einer Familie gekratzt hat, Vater, Mutter, Kind, alle blond und blauäugig. Es war nur leider nicht die Mutter, sondern die zweite Frau. Und es hat die Einwilligung beider Elternteile gefehlt, woraufhin dann einfach aus Rachegründen die Wand wieder abgekratzt werden musste. Solche einfachen Dinge. Also es gibt nie den einfachen Fall. Und mit Download aus dem Internet ist es dann manchmal auch nicht getan. Aber es sind so schöne.
Klingt aber nicht nach einem einfachen Fall, wo die Familie sich in Putz hauen lässt.
Nicht so. War eine Werbung für einen Familien.
Für die Familie.
Achso. Aha, okay.
Also mein Ratschlag ganz pragmatisch wäre, wenn es bei so kleineren Sachen reicht das sicherlich, aber wenn ich jetzt anfange, U-Bahn mit irgendwas voll zu tapezieren, dann würde ich das auch verwenden oder die Person als Hauptdarsteller in einem Imagevideo hätte. Wo das häufig vorkommt, ist tatsächlich so, da hatte ich auch schon ein paar Fälle mit Firmenfotos, wo halt alle Firmenmitglieder dann dabei stehen, wo man natürlich jetzt schlecht irgendwie 300 Leute was unterschreiben lassen kann, aber der eine möglicherweise dann eben doch raus möchte. Gut, dann muss man ihn halt blurren, dann geht es eben nicht anders.
Ja, genau. Zum Thema Bußgelder wollte ich noch eine kurze Anmerkung machen. Es sind in der letzten Zeit sind ein paar Zahlen rumgegeistert. Oh, jetzt ist Jörg weg. Jörg ist verschwunden. Na, dann sprechen wir beide kurz, Peter, der wird schon gleich wieder auftauchen.
Ja.
Es ist in der letzten Woche sind so Zahlen rumgegeistert, die hat auch Statista, also dieses große Statistikportal, verbreitet, dass laut Enforcement-Tracker irgendwie die Bußgeldzahlen sich im 2021 gegenüber 2020 so massiv erhöht hätten, also um über das Zehnfache. Und daraus wird natürlich gemacht, hey, ja, jetzt wird's aber richtig ernst mit der DSGVO. Vielleicht sollten wir nochmal, Peter Dur, wir haben im Vorfeld schon kurz drüber gesprochen, vielleicht können wir nochmal kurz einordnen, woran das tatsächlich liegt, dass die Bußgeldzahlen in 2021 gegenüber 2020 so in die Höhe geschnellt sind.
Das ist wie immer mit allen absoluten Zahlen. Wenn man sie nicht in Relation setzt, dann ergeben sie ein falsches Bild, was übrigens auch schön ist, wenn wir uns dann das Thema Machine Learning mal anschauen. Also bei den aktuellen hohen Bußgeldern sind es halt eine Handvoll, die quasi 99% der Bußgeldsummen ausmachen. Und der Rest verteilt sich auf eine, wie ich finde, vorzugswürdige Praxis, so wie das die AEPD in Spanien macht. Also immer mal so einen kleinen Slap on the wrist, so auf die Finger klopfen, dafür aber konsequent hintereinander weg und veröffentlichen. Anders als das absolute Geheimverfahren, was da bei Amazon läuft. Kein Mensch weiß, worum es geht, aber es sind 700 Millionen Euro im Feuer. Und es gibt jetzt mal eine Entscheidung eines Gerichts, Aussetzung, sage ich mal, des Sofortvollzugs eines Bescheids und der Sanktionsdrohung. Insgesamt gibt es aber tatsächlich eine Tendenz. Aus meiner Praxissicht ist aber ohnehin Bußgeld das, was für, naja, für die Oberfläche und am Ende auch natürlich für die mediale Berichterstattung viel schlimmer sind. Untersagungsverfügungen, wenn ich ein bestimmtes System nicht mehr einsetzen kann, dann ist das teilweise mit Geld ja gar nicht mehr aufzuwiegen. Dann würde ich lieber ein Bußgeld nehmen und weitermachen. Aber so ist es anders. Also Untersagungsverfügung, Abschaltungsandrohung, zum Beispiel im Zusammenhang mit Schrems-2-Problemen. Da stehe ich dann manchmal da wie der berühmte nackte Mann, den man nicht mehr in die Tasche greifen kann.
Na gut, klar, ich finde auch diese Praxis der spanischen Behörde gut, aber man kann sowas ja auch kombinieren. Also man kann, finde ich, Bußgelder vorbildlich transparent darstellen und sie können trotzdem hoch sein. Also das fand ich, habe das in der letzten Auslegungssache schon kurz gesagt, bei der CNIL, also bei der CNIL, der französischen Datenschutzbehörde, wirklich vorbildlich, wie gut die das auch sogar optisch aufgearbeitet haben, so dass auch ein Laie sofort versteht, warum ist das Bußgeld ergangen und wie war das Verfahren dazu, was dazu geführt hat. Fand ich super. Und obwohl es Franzosen sind, die ja immer sehr darauf pochen, ihre Entscheidung in Landessprache zu veröffentlichen, machen sie es auch auf Englisch. Und das finde ich auch sehr gut. Ich kenne das nicht von deutschen Datenschutzbehörden, also auch bei den hohen Bußgeldern wie Notebooks Billiger, dass die Entscheidungen auch in englischer Sprache veröffentlichen, sodass es dem gesamten europäischen Sprachraum auch zugutekommt. Ne? Also ihr wollt ja alle davon lernen, von diesen Bußgeldern.
Du sprichst mir völlig aus dem Herzen, aber leider, also ich habe einen großen Respekt vor den Leuten, die in deutschen Aufsichtsbehörden arbeiten und sich dort viel Mühe geben. Ein paar davon sind auch meine Freunde, ich finde das ganz toll. Aber also die Formatierung in Word mit Calibri und Fließtext, Blocksatz im Vergleich zu Publikationen, die von der ICO, mögen sie auch nicht mehr zur EU gehören, oder zur CNIL, die sind, da liegen Welten dazwischen, aber auch die sprachlichen Formulierungen sind im Deutschen bereits schon kaum noch zu verstehen. Orientierungshilfe Telemedien als Beispiel könnte man auch ganz einfach formulieren, sind auch schon vor über 10 Jahren teilweise so einfacher formuliert worden. Demgegenüber das, was die CNIL eben veröffentlicht hat, gerade auch zum Thema Cookies etc. Das hat eine ganz andere optische und damit ästhetische Qualität und das Auge ist eben auch immer mit, eben auch bei Behördenveröffentlichung. Ich finde das ein Stück weit der Ernsthaftigkeit des Themas nicht mehr angemessen, wie schlecht die formatiert sind und typografisch unterwegs sind.
Ja, und dann ist die Qualität natürlich, weil wir eben so viele Landesdatenschutzbehörden haben, auch noch sehr unterschiedlich. Ne? Also manche Begründungen finde ich ganz, ganz gut dargestellt und manche finde ich weniger gut dargestellt, sagen wir es mal so.
Ja.
Aber das führt jetzt zu weit, denke ich. Jörg, ich übergebe mal an dich, weil wir haben ja ein großes Schwerpunktthema, was den größten Raum hier einnehmen wird heute.
Ja, ich versuche mal eine elegante Überleitung. Ein Bereich, in dem es noch nicht so viele Bußgelder gibt, weil er noch nicht so, glaube ich, so richtig auf den Schirmen der Aufsichtsbehörden angelangt ist. Vielleicht tue ich denen dann jetzt Unrecht, aber ich habe dazu von den Aufsichtsbehörden wenig bis nichts gefunden, weil er natürlich auch ziemlich kompliziert ist. Dem haben wir uns heute mal, wollen wir uns heute mal zuwenden. Wir haben mal die Überschrift gefunden, Algorithmen, KI und ihre Auswirkungen auf Datenschutz und die Gesellschaft. Weniger haben wir uns nicht vorgenommen. Und ja, ich versuche mal so eine kleine Einführung. Diese Systeme sind datenschutzrechtlich, denke ich, eine ganz besondere Herausforderung, aber sie sind unfassbar relevant inzwischen und ich glaube, das haben wir auch gar nicht so auf dem Schirm. Das hatte ich auch nicht so richtig auf dem Schirm, bevor ich mich hier vorbereitet habe. Also insbesondere hinsichtlich der automatisierten Entscheidungsfindung durch künstliche Intelligenz oder diese sogenannten ADM oder ADM, also Algorithmic Decision Making Systeme, die, glaube ich, still und leise in unsere tägliches Leben auch sich einschmuggeln und immer relevanter werden. Und es ist sicherlich an einer Hand abzulesen, wann sie wirklich auch großflächig Entscheidungen für uns übernehmen. Dabei bewerten Maschinen Menschen und treffen Entscheidungen oder geben Handlungsempfehlungen. Das hat natürlich auf den ersten Blick erstmal Vorteile. Natürlich können Maschinen ungleich mehr Informationen berücksichtigen, verarbeiten. Und wenn alles gut geht, so zumindest die Hoffnung, fällen sie im Idealfall ein neutraleres Urteil. Auch das ist sicherlich diskussionswürdig, weil man auch Algorithmen natürlich beeinflussen kann. Wohingegen, und das wird man ihnen nicht vorwerfen können, diesen Menschen durch emotionale Einflüsse voreingenommen sind. Ein paar Beispiele, die wir sicherlich gleich auch noch besprechen werden, ist sowas wie, wie heißt das, Predictive Crime, also Verbrechensbekämpfung. Dann, was sicherlich schon sehr üblich ist, Kreditwürdigkeit. Da sind, denke ich, schon massiv Algorithmen beteiligt. Dann sowas wie Preisfestlegung, insbesondere wenn sie im Minutentakt erfolgen, kommt ja jetzt, glaube ich, auch bei den Supermärkten mehr und mehr, wenn man da diese elektronischen Preisschilder sieht, die zum Teil innerhalb von einem Tag sich mehrfach auch ändern. Im Recruiting-Bereich spielt das sicherlich jetzt schon eine, aber zunehmend auch steigende Rolle. Und für unseren Bereich natürlich auch ganz interessant in der juristischen Entscheidungsfindung. Auch da gibt es starke Tendenzen, hier letztendlich diese Systeme, diese ADM, ne? ADM-Systeme zu berücksichtigen. Sie versprechen, das ist das Versprechen, bessere, schnellere, kostengünstigere Ergebnisse. Und dementsprechend groß ist natürlich das Interesse an ihrem Einsatz. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ganz massive Risiken. Und die liegen natürlich im Algorithmus zum Teil selber, weil wer sagt denn, dass er gut und gerecht ist? Aber natürlich auch letztendlich in den spürbaren Konsequenzen, die diese Entscheidungen für die betroffenen Menschen haben können. Die Beispiele sind inzwischen relativ lang. Ich hatte hier in der Recherche mal einen Fall von, was war es, glaube ich, Amazon. Es war Amazon und da wurden Algorithmen und selbstlernende Systeme benutzt, um die Prozesse in der Lagerhaltung zu optimieren. Und das hatte für die Belegschaft ganz verheerende Folgen. Ein Beispiel war ein 63-Jähriger, der dann natürlich auch noch Ex-Veteran war, was natürlich in der Berichterstattung auch herausgestellt wurde. Der klagte, von Amazons System als nicht produktiv genug eingeschätzt worden zu sein und daher gekündigt worden zu sein. Und dies geschehe ausschließlich auf Basis von Faktoren, die außerhalb seiner Kontrolle gelegen hätten. Also zum Beispiel waren Wohnhäuser zugesperrt, die es ihm nicht möglich gemacht hatten, Pakete auszuliefern und sonstige Geschichten. Und das hat ihn dann letztendlich als untauglich für den Dienst beurteilt. Und dann noch ein letztes Problem. Das liegt sicherlich darin, dass diese ADM-Systeme werden in der Regel von privaten Unternehmen entwickelt. Und dementsprechend sind das ausgesprochen gut gehütete Geschäftsgeheimnisse, sodass wir da eben häufig von einer Blackbox sprechen und eben nicht im Detail nachvollziehen und überprüfen können, wie diese KI zu ihrer Entscheidung kommt. Oder ob es vielleicht sogar eine verdeckte oder gar gewollte Ausgrenzung gibt, ob es eine Diskriminierung gibt, Ungleichbehandlung. All das werden wir im Zweifel gar nicht überprüfen können. Beispiel hier, das können wir jetzt vielleicht auch mal am Anfang diskutieren, dieser Fall aus Holland. Da ging es um Social Welfare, also automatisierte Entscheidungskriterien via KI, die in Holland zum großen Skandal geführt haben, weil da ging es um Kinderbeihilfen und die wurden wohl, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, massiv falsch berechnet, sodass da auch ganz viele Bescheide wieder zurückgenommen werden und daraufhin musste nicht weniger als die Regierung zurücktreten. Und das war so ein erster Fall, wo es mal richtig geknallt hat. Habe ich das soweit erstmal gut zusammengefasst, Peter?
Ja, total spannend. Also das Thema ist unglaublich weit weitgehend, ich will jetzt nicht sagen ein weites Feld, weil das klingt dann immer so furchtbar langweilig, so wie sich Effie Briest halt wirklich auch liest an manchen Stellen, aber du hast recht, aber Entscheidungen, die halt auf Algorithmen basieren, die sind ja nur nichts Neues in unserem Leben, weil jedes Kochrezept und jeder Strickmusterbogen ist ja irgendwie ein Algorithmus. Aber es geht im Kern bei diesen ganzen Themen um, sag ich mal, um Rationalität, um Berechnung und um Wahrscheinlichkeiten. Und vieles von dem, was heute uns als KI untergejubelt wird oder den Vorfeldtechniken tatsächlich zu KI sind, also das halt, was Machine Learning ist, das ist in Wahrheit an vielen Stellen reine Statistik und hat mit Intelligenz, wie wir sie vom Menschen kennen oder vermuten, halt wenig zu tun. Und in unserer, naja, heute bis halt in die Intimsphäre, ihr habt vorhin über die Puppen in meinem Hintergrund gesprochen, also die My Friend Kayla und die Hello Barbie, die mich seit Jahren begleiten. Wir haben an jeder Ecke, an jeder Stelle unseres Lebens mittlerweile Technologie im Einsatz, bis in ganz zentrale Lebensbereiche rein. Das sind ganz viele Entscheidungen bereits automatisiert. Also der Preis für Joghurt, die Preise auf Amazon online beim Flug, im Callcenter, ihr ruft an, wollt einen Mobilfunkvertrag abschließen, auch in Deutschland wird bereits eure Stimme analysiert und auf Schwachstellen analysiert, wann man euch denn idealerweise etwas verkaufen könnte. Und natürlich im Bereich der öffentlichen Sicherheit, der Wert, die Bewertung des Risikograds, den ich als Mensch für die Sicherheit eines fremden Landes darstelle, zumindest bei der Einreise in die Five Eyes Nationen, gibt es da einen Terrorist Credit Score tatsächlich. Sei es bei der Bewertung eben für die Frage, wie ich geeignet bin für einen Arbeitsplatz oder so, was genau geschieht, bleibt mir ja in der Regel verborgen. So ein Algorithmus ist nicht transparent, auch der Einsatz der Systeme ist eben selten mal transparent. Und als Menschen, als Rechtsunterworfene oder als faktisch Unterworfene verlassen wir uns darauf, dass diese Systeme ja in unserem Sinn irgendwie entscheiden, dass die unvoreingenommen und fair implementiert sind, dass die vor allem ihre Entscheidung im Rahmen bestehender Gesetze und ungeschriebener, da sind wir beim Thema Accountable AI, im Sinne ungeschriebener ethischer Regeln treffen, weil der Gesetzgeber ja immer hinterherkommt. Technologie, Folgenrecht hat ja auch ein Stück weit eine zeitliche Komponente. Leider kommt ja immer nach einer Technologie an. Aber wenn Menschen, dann bin ich auch gleich fertig und kann gleich sagen, wenn Menschen was erdenken oder erbauen, zum Beispiel solche automatisierten Systeme, dann ist das halt nie fehlerfrei. Dann bauen wir halt unsere Mängel, unsere Defizite in diese Systeme halt mit ein. Und das Risiko, was dann entsteht, ist, dass wir Systeme erschaffen, die nicht nur unsere Stärken, sondern eben auch unsere Schwächen reproduzieren und dann anwenden im realen Leben, aber viel schneller und weniger offensichtlich. Weil wenn mich ein Türsteher in der Diskothek nicht reinlässt, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, dem auf gut Deutsch eins auf die Mütze zu geben und zu sagen, was fällt dir eigentlich ein, lässt du mich nicht rein, weil ich halt komisch aussehe. Und was passiert denn, wenn das ein Algorithmus eine Entscheidung trifft, ob ich zugelassen werde und nicht, dann ende ich halt gegebenenfalls wie die Weber oder wie die Maschinenstürmer und stehe halt vor verschlossener Tür und kann den Computer anbrüllen. Und das sind tatsächlich dann, jetzt mal kurz zusammengefasst, die gesellschaftlichen Auswirkungen an der Stelle.
Naja, aber die Beispiele, einige Beispiele von denen, die ihr genannt habt, die können per se nicht neutral sein, weil sie an Systeme eingebunden sind. Ne? Also wenn wir jetzt von Credit Scores oder Social Scores reden oder von Terrorist Scores, dann basieren die ja auf bestimmten Werten einer Gesellschaft. Ne? Also für den einen ist Terrorismus was anderes als für den anderen. Für den einen ist soziale Wertigkeit was anderes als für den anderen und genauso geht es um ökonomische Kriterien. Ökonomische Kriterien sind auch nicht komplett neutral, ne? Also und was ich halt immer bedenkenswert finde, ist, und das ist ja nun in Deutschland auch höchstrichterlich bestätigt, meines Wissens, ist, dass bestimmte Algorithmen oder bestimmte Bewertungssysteme, die auch zu Entscheidungen führen, die Systeme selbst, also wohl die Entscheidungen, aber nicht die Systeme selbst, offengelegt werden müssen, also Stichwort Schufa, ne, zum Beispiel. Also so wie ich das verstanden habe, ist die eigentliche Bewertung, also diese Blackbox-Bewertung, nicht das, was reingeht in die Bewertung und das, was hinten rauskommt, sondern die Bewertung selbst, der Mechanismus, den muss die Schufa nicht offenlegen, oder? Und das ist ja, ist das im Sinne auch des Datenschutzes?
Also das ist ein ganz guter Punkt, aber da gehen auch ein paar Sachen ein Stück weit durcheinander in der öffentlichen Wahrnehmung.
Nimmst du auseinander gerne.
Der Schufa-Algorithmus, also dieses heilige Ding, ich weiß gar nicht, ob das wirklich existiert oder ob das nicht alles Pi mal Daumen abläuft, aber das ist so ganz klassisch, das ist einfach eine Statistik. So, und da werden dir Werte zugeordnet tatsächlich von Menschen. Wenn wir aber über das reden, was jetzt war künstliche Intelligenz, automatisierte Entscheidungssysteme, kaum noch ein Mensch guckt da rein, dann haben wir erstmal das Thema ein Algorithmus. Was ist das eigentlich? Weil das wird in der Diskussion häufig verwechselt. Das ist halt einfach nur eine Abfolge von Anweisungen, irgendwie eine Aufgabe durchzuführen. Könnte bei der Schufa sein, bewerte die Kreditwürdigkeit. Beim Machine Learning Algorithmus ist das erstmal ein Prozess, bei dem durch eine Maschine aus Daten bestimmte Ableitungen trifft, was wir dann Lernen nennen. Also Daten fressen, reinschauen aufgrund eines Ablaufs und sagen, okay, Menschen, die in armen Gebieten wohnen, haben in der Regel weniger Geld zum Ausgeben. Das führt in der Folge zu einem niedrigeren Credit Score oder höheren Credit Risk Score. Und so ein Machine Learning Model, was dann eingesetzt werden kann, was quasi Schufa Next Level ist, also was jede Credit Scoring Agency in den USA eben einsetzt, das ist dann quasi das Ergebnis. Ich habe ein austrainiertes Modell und das wird dann genutzt. Und jetzt wird es nämlich los, das wird dann genutzt, um Predictions zu machen, also um Vorhersagen zu treffen. Und da wird es interessant, denn dann kommt alles das, was ich aus den Rohdaten gelernt habe, wieder durch Proxies, durch andere Datengewichte, die das System entweder durch Klassifikation, Supervised Learning oder selbst tätig, fast nicht vorhanden hier in dem Fall, gelernt hat, kommt wieder hervor. Und da gibt es tatsächlich witzige Korrelationen, die ein System aber zu Kausalitäten umdeutet. Zum Beispiel der Grad, der Reflexionsgrad der Farbe der Fassade deines Hauses ist bereits heute schon Teil für Credit Scoring in vielen Ländern, weil man daraus durchaus ableiten kann, in welchen Zustand sich dein Haus oder deine gesamte Umgebung befindet. Wohlgestrichene Häuser sind eben dann Häuser in reichen Gegenden. Kann man noch verstehen. Die Frage, wie viele Freunde ich habe, dass das, was das mit der Unfallwahrscheinlichkeit zu tun hat. All diese Sachen, die eben aus den Rohdaten herausgelesen werden können, aber von denen niemand so richtig weiß, weshalb das tatsächlich so ist, die sind schon weniger intuitiv. Und dann fängt's an, ich kann den Entscheidungen, die darauf basieren, teilweise nicht mehr den Informationsgewinnungsmechanismus zuordnen, weil das Modell tatsächlich dicht ist, so gebaut ist, dass es dicht ist und auch nicht auditiert wird. So, da sind wir zwei, es sind zwei große Strömungen. Die einen sagen, wir müssen die Modelle, die Algorithmen.
Es wird wahrscheinlich auditiert, ne, aber nur intern. Also es wird nicht extern von extern auditiert.
Bestenfalls genau das. Und eine neuere Strömung tatsächlich in diesem Bereich fordert, dass wir explainable models bauen, also Modelle, die tatsächlich aus sich selbst heraus selbsterklärend sind. Das ist nicht ganz trivial. Da sind wir sozusagen an der vordersten Front der technischen und ein Stück weit juristischen Forschung und Wissenschaft. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Bereich, der in dem gibt es momentan leider auch zu wenig Bewegung, was die Gesetzgebung angeht. Und das bisschen, was wir in Rechtsprechung haben, bezieht sich eben auf sowas wie einen Schufa-Algorithmus. Das stimmt schon.
Machen wir da noch, um das ein bisschen klarer auch zu machen, vielleicht noch ein paar Beispiele, die jetzt auch so ein bisschen in der öffentlichen Diskussion sind. Ein Beispiel, mit dem du dich, glaube ich, auch näher befasst hast, Holger, ist zum Beispiel Cambridge Analytica, was ja, glaube ich, so ein Urgeschichte ist, wie man mal größere Datenmengen genutzt, missbraucht hat und Ergebnisse geliefert hat, von denen man heutzutage, glaube ich, auch nicht so genau weiß, ob sie dann letztlich auch zielführend waren. Wer von euch hat sich näher damit beschäftigt?
Ja, ich denke, wir beide, ne, Peter? Also ich meine, ich habe mich so viel damit auch nicht beschäftigt, aber also das Ganze ist ja erstens durch eine bestimmte Persönlichkeit aufgebauscht worden, eben durch diesen Professor, der gesagt hat, er hat dieses Persönlichkeitsmodell, also diese Persönlichkeitsanalyse, also die Analyse von Persönlichkeitsfaktoren, ist erstmal auf so Entscheidungsalgorithmen zum Beispiel von Facebook angewandt. Und dann haben die Medien halt sonst was draus gemacht. Es gab diesen berühmten Artikel, ich habe die Bombe ja nur gebaut oder sowas, ne? Peter, wenn mich alles täuscht, hieß der Kostinski war das, ne? Genau. Und inwieweit Cambridge Analytica tatsächlich daraus wirklich perfekt funktionierendes Microtargeting gemacht hat und Black Advertising, da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Aber Tatsache ist zumindest, da wirst du mir zustimmen, Peter, ist, dass das plausibel klingt und dass die da schon einiges können in der Richtung.
Also man muss ganz klar sagen, also die Studie, auf der Kosinski aufbaut, seine eigene Studie, da von der Stanford University 2015 immerhin schon, die ist jetzt nirgendwo wissenschaftlich widerlegt worden. Und er hat halt einfach nur gesagt, dass ich nicht mehr aus der Einkaufshistorie von Menschen irgendwelche Ableitungen treffen muss. Die sind sowieso eigentlich meistens unnütz, wohl aber aus ihren Intentionen und dort, wo sie sie ausdrücken. Und das sind die Social Signals. In dem Fall war das halt im Wesentlichen Facebook gewesen. Heute kannst du auch natürlich Instagram oder TikTok nehmen. Und allein aus den Likes, sofern sie denn echt vergeben sind, also mit einer wahren Intention, kann ich tatsächlich ein Stück weit ein Persönlichkeitsprofil schon herauslesen und dann sehen, worauf jemand besonders gut reagiert. Darum geht es. Es geht ja nur um diese Stickiness zu schaffen, was dann sich YouTube ja zunutze macht mit dem Vorschlagsalgorithmus und bei Facebook, was eben sagt, also alles, was mich in die eine oder andere Richtung triggert, wird ausgeliefert, aber alles, was mich nüchtern lässt, neutral Informationen durchgehen lässt, das wird gar nicht mehr angezeigt, was eben zu einer Radikalisierung und Polarisierung führen kann. Da gibt es viel Forschung dazu tatsächlich und leider ist das, weil das Thema politisches Microtargeting auf Artikel 9 Datenbasis, also auf Basis besonders sensibler Daten, politische Affinitäten oder Gesundheit, da gibt es zwar Bewegungen, das einzuschränken, aber viel ist da noch nicht passiert leider.
Ich möchte jetzt, wir sind ja ein Datenschutz-Podcast, so nennen wir uns zumindest, wollten mal ein bisschen auch auf das Thema Datenschutz kommen. Also was wir jetzt schon festgestellt haben, es gibt auf jeden Fall zumindest bei privatwirtschaftlich angewandten Algorithmen einen starken Drang dazu, diese Algorithmen allgemein zu halten, sie als Geschäftsgeheimnis zu halten, weil sie Entscheidungen herbeiführen. Und das ist ja auch ein Unique Selling Point quasi. Zum Beispiel nehmen wir jetzt den Empfehlungsalgorithmus von Facebook in der Timeline. Das ist ein Unique Selling Point auch für die Werbeindustrie. Wir halten eben die Leute auf der Plattform, weil wir so einen genialen Algorithmus haben. Und deswegen seid ihr bei uns gut aufgehoben. Und ihr könnt auch sehr zielgerichtet werben, weil eben unser Algorithmus auch die Leute sehr gut kennenlernt und auswerten kann. Genau das Gleiche haben wir bei anderen sozialen Netzwerken eben zum Beispiel auch. Ne? Und jetzt habe ich natürlich im Kopf, dass es auch datenschutzrechtliche Vorschriften gibt, die einerseits sagen, es muss eine bestimmte Transparenz bei Algorithmen geben, also die Entscheidungsfindung, auch maschinelle Entscheidungsfindung muss noch irgendwie nachvollziehbar sein für jeden Einzelnen, dessen Nutzerdaten oder dessen persönliche Daten verwurstelt werden in so einem Algorithmus. Und das andere ist natürlich auch, dass so eine Entscheidung, korrigiert mich da, wenn ich mich irre, aber dass so eine Entscheidung doch nicht vollständig automatisiert ablaufen darf eigentlich. Und dann, finde ich, bewegen sich solche Algorithmen wie bei Facebook und YouTube schon im Grenzbereich. Denn ich glaube nicht, dass der Empfehlungsalgorithmus permanent von den Mitarbeitern im Hintergrund kontrolliert wird.
Ja, ich habe mir das mal angeschaut. Es gibt eine ganze Menge Vorschriften tatsächlich in der DSGVO, die diesen Bereich sogar explizit erwähnen und regeln, die eine spannende Frage gut tun. Das werden wir jetzt gleich im Nachfolgenden besprechen, aber wir schauen mal, was es da tatsächlich so gibt. Es gibt insbesondere eine Kernregelung, die ein bisschen den Ausgangsgedanken hat, dass man versuchen möchte, mit der DSGVO dem besonderen Risiko- und Gefährdungspotenzial Herr zu werden, das solche vollständig automatisierten Entscheidungsfindungen mit sich bringen. Also man geht davon aus, das Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen ist sehr hoch oder vergleichsweise hoch, wenn man solche automatisierten Entscheidungen hat. Und deswegen gibt es eine Reihe von Regelungen in der DSGVO, insbesondere Artikel 22, der das tatsächlich regelt. Und der sagt, dass jeder das Recht hat, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung, einschließlich Profiling, beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in einer ähnlichen Weise erheblich beeinträchtigt. Peter, das ist doch eine klare Regelung. Warum stellst du dich denn so an?
Ja, danke schön für die Steilvorlage. Der 22, der teilt sich den Platz um die misslungenste Regelung in der DSGVO noch mit Artikel 9. Und immer, wo wir misslungene gesetzliche Regelungen haben, gibt es dafür einen Grund, nämlich starken Lobbyismus. Bei Artikel 9 haben sich die Datenschützer sehr stark durchgesetzt. Bei Artikel 22, der auch eine Artikel 9-Komponente hat, dann weiter unten, nämlich im Absatz 4, bei Artikel 22 hat man es aber verwässert.
Darf ich mal ganz kurz, einmal kurz dazwischengrätschen, sagen wir noch mal ganz kurz, was Artikel 9 ist, weil der jetzt schon sehr oft gefallen ist.
Genau, das sind also die besonderen Kategorien personenbezogener Daten, also das, was wir als besonders sensibel erachten in Europa. Alles, was irgendwie Einblicke in meine Gesundheit, Sexualität und politische Orientierung gibt, aber nicht die Finanzen, das sehen die Amerikaner anders, bei denen ist das andere alles unproblematisch, aber die Finanzen sind ein Thema. Das ist ein bisschen lustig so von der Perspektive. Ja, also jedenfalls hat der 22, ist schon ein bisschen misslungen in der deutschen Übersetzung, da steht ja beeinträchtigt, in der englischen steht nur significantly affects, also betrifft eigentlich, aber der Kern, und darum streitet man sich, das ist schon fast philosophisch, was ist denn eine ausschließlich eine Verarbeitung, auf der dann eine menschliche, auf der dann eine Entscheidung beruht, wie kann dann das abgestuft werden, schützt das eigentlich auch vor teilautomatisierten Entscheidungen, wenn Menschen quasi nur noch automatisierte Entscheidungen miteinander verknüpfen, und da hat der 22 tatsächlich entfaltet fast keine Schutzwirkung. Er ist ja ohnehin, ist er ja eher als Verbot ausgestaltet. Also man darf das dann nicht tun. Im Vorfeld wäre es natürlich viel interessanter, was ihr auch angesprochen hattet, was Jörg auch sagte, das Thema Transparenz. Ne? Und die Transparenz liegt dann ja eigentlich schon wieder im Artikel 13 der DSGVO, also die Frage Datenschutzinformationen. Auch die sind limitiert. Also im Hinblick auf 22 sagen die eben nur, dass die involvierten, also aussagekräftige Informationen über die involvierten Logiken, da merkt man schon irgendwie, so ganz in die aktuelle Zeit passt das nicht, weil das wissen teilweise auch nicht die Erschaffer der Maschine, können das nicht liefern. Und auch die angestrebten Auswirkungen, es geht ja nicht um angestrebte Auswirkungen, es geht ja darum, was eigentlich so passieren könnte. Wenn wir in dieser Zeit Systeme, automatisierte Entscheidungssysteme, KI-Systeme an kritische Infrastrukturstellen positionieren, wo wir bisher eigentlich ingenieurstechnisch davon ausgegangen sind, dass eine Brücke zum Beispiel 20, 25-fache Last halten muss. Wir haben aber jetzt Systeme im Einsatz, die bestenfalls 0,8 Last haben, die nämlich regelmäßig ausfallen, weil sie eben komische Entscheidungen treffen oder unerklärliche Entscheidungen treffen, dann ist das für uns ein Problem. Und dann möchte ich bitteschön als Unterworfener dieser Entscheidungsfindung doch ein bisschen mehr als nur diese Grobüberblick über das, was dort kommt, erhalten. Und da fällt also die DSGVO hinten runter. Das ist bekannt seit 2016, 2017 in der internationalen Literatur dazu, warum die DSGVO an dieser Stelle hier noch nichts geliefert hat. Das soll kommen mit neuen europäischen Regelungen, aber momentan haben wir da noch viel zu wenig Transparenz.
Kommen wir vielleicht gleich nochmal kurz drauf zurück, auf die neuen europäischen Regelungen, die ja noch nicht da sind, aber jetzt gerade im Werden begriffen sind. Ne? Nochmal ganz kurz, also ich habe mir zu dem Artikel 22, ich habe übrigens mal, spaßeshalber, weil wir im Vorfeld ja gesprochen haben über die Übersetzung, auch habe ich mir den auch mal von DeepL übersetzen lassen. Sollst du mal tun, das ist, glaube ich, besser als die Übersetzung, die offiziell vorliegt, aber gut, ich habe den Erwägungs.
Aber werden da nicht Algorithmen benutzt?
Ja,
das ist ja was irgendwie in der Übersetzung irreführend.
Ja, vielleicht funktioniert das maschinelle Lernen tatsächlich schon besser als die manuelle EU-Übersetzung. Wer weiß.
Bei Sprachmodellen auf jeden Fall.
Siehst du? Es gibt einen Erwägungsgrund 21, der Artikel 22 kommentiert. Und so wie ich das sehe, und das ist mir dann auch bei der Artikel 13 aufgefallen, da sieht man schon sehr deutlich, in welche Richtung die immer denken, wenn sie von solchen automatisierten Entscheidungsfindungen sprechen. Die sprechen eben hier in dem Erwägungsgrund 71 wird explizit als Beispiel genannt der Online-Kreditantrag und E-Recruiting. Und das sind die beiden Fälle, die sie konkret nennen. Und dann noch irgendwie genau Vorhersage zur beruflichen Leistungsfähigkeit, der wirtschaftlichen Lage, der Gesundheit. All das sei umfasst und problematisch.
Aber wir müssen das, glaube ich, nochmal rausarbeiten. Ich verstehe diesen 22 so, dass es darum geht, dass die automatisierte Verarbeitung nicht ausschließlich sein darf. Wenn also an irgendeiner Stelle ein Mensch involviert ist und sei es nur, der irgendwie das Ergebnis mal durchliest, sagt okay und es dann in einen Brief tweetet oder eine E-Mail, dann bin ich da ja schon raus. Also ich kann mir eigentlich nicht mehr Manipulation würde ich jetzt nicht sagen. Das ist ja schon fast keine Manipulation. Das ist ja schon fast so gedacht. Also eine Vorschrift vorstellen, die so in der Praxis dann wirklich keinerlei Auswirkungen hat, oder interpretiere ich das zu negativ?
Nee, das ist genauso. Also genauso wird es tatsächlich auch interpretiert in dem niederländischen Verfahren, wo Uber seine Fahrer gefeuert hat.
Kannst du das nochmal kurz erwähnen, was da genau war?
Nur ganz am Rande. Also es ist tatsächlich so, dass da eine Taxigewerkschaft geklagt hat. Das ist auch ein sehr komplexes Rechtsverhältnis, wo UK, also wo die Großbritannien und die Niederlande betroffen sind und wo es eben auch um die Frage ging, hat hier eine ausschließlich automatisierte Entscheidungsfindung stattgefunden. Und es ist tatsächlich lesenswert, da mal reinzuschauen. Das Gericht hat hier schon als erstes Gericht, so wie ich das überhaupt gesehen habe, mit einer gewissen Wirkung ein paar Grenzen zu 22 gesetzt, aber auch am Ende gesagt, das Recht gibt euch an vielen Stellen hier keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Wichtiger Punkt ist aber Artikel 5 Absatz 2 der DSGVO, das Thema Accountability, also Rechenschaftsprinzip, dass ich eigentlich an jeder Stelle eine Entscheidungsfindung, die die Rechte und Freiheiten von Menschen betrifft, eben darlegen muss, wie es dazu kommt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir, das ist ja auch ein Stück weit primärrechtlich dann betroffen, also aus den europäischen Grundrechten kommend, könnte es eben sein, dass man auch hier Artikel 22 nochmal ein bisschen anders interpretieren muss. Das Ding ist, das dauert nur wieder 5 Jahre, da sind wir in der nächsten Iteration der Modelle angekommen und in der Zwischenzeit sind halt viele Kinder in den Brunnen gefallen. Artikel 22 ist momentan zu schwach, so sehen das die Gerichte. Jeder Vortrag vor Gericht, es hat doch aber der Mitarbeiter entschieden, damit kann ich die Situation, dass Computer says no, wenn es der Computer macht, ist es unzulässig, aber wenn der Mitarbeiter sagt, Computer says no und nach hinten zeigt, ist es wiederum keine ausschließlich automatisierte Entscheidung. Klingt ein bisschen beknackt, aber tatsächlich ist das Gesetz so geschrieben.
Also Accountability heißt aber dann in dem Zusammenhang wahrscheinlich auch, dass der Fahrer, wenn er gefeuert wird oder wenn der Algorithmus oder wenn irgendeine automatisierte Entscheidung getroffen wird, dass der Fahrer dann später im Nachhinein auch nachvollziehen muss, welche Daten von ihm zu Rate gezogen wurden und wie die Entscheidung gefällt wurde, also wie der Algorithmus gearbeitet hat quasi, oder ist es nicht von der Accountability umfasst?
Guter Punkt. Der Artikel 13 mit dem Auskunftsrechten sagt halt nur, aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik zu geben.
Aber das ist hinreichend schwammig.
Das ist total schwammig. Es gibt eine Entscheidung mittlerweile aus Italien vom höchsten italienischen Gericht, von der Corte di Cassazione. Die haben bei dem Einsatz von Algorithmen für die Kreditbewertung auf einer Plattform gesagt, das ist erstens einwilligungspflichtig, also das die heilige Kuh des Datenschutzes ist es ja leider trotzdem immer irgendwie informieren und einwilligen. Und dann haben die gesagt, was dazu gehört, auch grundrechtlich argumentiert und haben halt gesagt, da gehört quasi, bin ich wieder bei meinem Schnittmusterbogen, Schritt für Schritt, wie diese Entscheidung eigentlich bei euch stattfindet, müsst ihr auch in der Einwilligungserklärung abgeben, damit so etwas rechtskonform stattfindet. Ansonsten haben wir keine informierte Einwilligung und dann fällt das alles hinten runter. Mit diesen Anforderungen würde theoretisch jedes System nach hinten fallen, aber der 22 kennt ja eine Ausnahme, das hat ja nicht immer Einwilligung, sondern der sagt ja zum Beispiel für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrages erforderlich. Und dann wird sicherlich argumentiert, dass wenn ich halt in einem Beschäftigungsverhältnis stehe, dass Prämiensysteme vorsieht, die bis hin zur Kündigung reichen können, dass eben dann die Guten belohnt werden und die Schlechten eben abgestraft mit geringeren Einkommen. Und dann stehe ich natürlich auch erstmal da. Also der Schutz ist sehr löchrig ausgestaltet und hart. Viele Entscheidungen durch den Europäischen Gerichtshof, die kann sich aber eine Politik, die proaktiv eingreift und die ein Stück weit auch die Gesellschaft mitgestalten will, kann sich das nicht leisten, nochmal 5 oder 10 Jahre zu warten. Das ist halt das Thema.
Ja, aber das wird es ja aber müssen.
Ich muss noch mal ganz kurz nachfragen, weil im Bereich, der mir immer nahe steht, ne, nehmen wir wieder soziale Netzwerke wie Facebook oder YouTube. Wenn wir jetzt dieses italienische Urteil zugrunde legen, dann müssten doch eigentlich Facebook und YouTube in den AGB, weil das ist ja ein Vertragsschluss mit dem Nutzer, müssten doch in den AGB für eine informierte Einwilligung ausführlichst beschreiben, wie der Algorithmus arbeitet, welche Daten erhebt und welche Daten dem Machine Learning zugrunde liegen und wie er die Entscheidungen dann trifft oder nicht. Also eine komplette Algorithmentransparenz in den AGB.
Das geht sogar noch viel weiter. Also zumindest, wenn man sich an die Vorschriften der DSGVO hier hält, das steht dann nämlich tatsächlich an mehreren Stellen. Also es gibt, zum einen muss ich das natürlich, wenn ich das Ganze, ich brauche eine Rechtsgrundlage, um das zu stützen. In einigen Fällen kann ich es auf der Rechtsgrundlage, das meinte Peter eben auch, der Rechtsgrundlage des Vertrages machen, wenn ich mit der Person einen Vertrag habe. Das ist aber natürlich nicht immer der Fall und in der Regel wird das halt gerade im Online-Bereich, wird das die Einwilligung sein und dann brauche ich einen informierten Nutzer. Und das heißt, ich muss ihm relativ genau erklären, was ich mit seinen Daten vorhabe und dann nur sagen, viel Spaß. Ja, also viel Spaß, irgendwie eine Verarbeitung im Rahmen von KI und Algorithmen dem Leser so zu erklären, dass es einigermaßen versteht, gleichzeitig mit dem Druck der Marketingabteilung, die sagt, naja, aber mehr als 10 Worte hast du dafür nicht. So, ne? Also das ist ja auch irgendwie so die Praxis.
Naja, gut, aber das setzt erstmal einen grundsätzlichen Willen voraus, des Unternehmens, des Anbieters, überhaupt darüber informieren zu wollen.
Das ja, ich
das meine, er könnte solche Informationen auch so verpacken. Gut, es gibt ja die Vorgabe, die soll leicht verständlich sein, ne? Weil die informierte Einwilligung, also die Informationen sollen leicht verständlich aufbereitet sein. Aber ich meine, du kannst natürlich keinen Roman dazu schicken und den bräuchtest du, um den Facebook-Algorithmus darzulegen und zu erklären.
Ja, natürlich.
Entscheidungsfindung.
Klar, ja, klar bräuchtest du den. Das ist aber ein Grundproblem der Einwilligung, ne? Dass man da eigentlich viel mehr erklären müsste und bei komplizierten Verfahren du das eigentlich gar nicht kannst.
Dann kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt.
Nee, lass mich nochmal kurz.
Aber die Einwilligung ist einfach in diesem Zusammenhang Schrott. Ehrlich. Ja. Also. Hilft uns hier nicht weiter.
Ist sie. Ja, du kennst ja die Kritik an der Einwilligung. Also ja. Ne, bei komplexen Verfahren ist das eigentlich ein System, das nicht funktioniert. Aber andererseits haben wir auch nichts anderes. Dann kannst du einfach sagen, hier lies bitte diesen Band, den ich dir hier gebe, diesen 300-seitigen, dann weißt du, was der Algorithmus mit deinen Daten macht. Das geht aber natürlich auch nicht auf der anderen Seite. Das Problem geht aber sogar noch viel weiter. Du bist nämlich eigentlich auch zu belehren, wenn deine Daten erhoben werden, entweder bei dir selber oder bei an fremden Orten. Denn da schreibt zum Beispiel Artikel 13 vor, Peter hat es vorhin schon kurz gesagt, dass du zu belehren bist über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling und aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweise und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person hast. Und das Lustige daran, um den Gedanken nochmal weiterzuführen, ist tatsächlich, wir sind hier im Bereich der Informationen und die müssen tatsächlich laut DSGVO in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache gemacht werden. Also da hast du nochmal eine Bonus-Herausforderung, dass du nochmal das Ganze in einfacher Sprache machst, was auch, glaube ich, schon auf akademischem Niveau schwer genug wäre. Da sind wir einfach an einem Punkt, wo es ja realistischerweise nicht funktioniert. Oder hast du schon mal sowas gesehen, Peter? Oder wir haben, glaube ich, auch alle schon viele Auskünfte gesehen. Ne? Auch noch ein Satz dazu zur Ergänzung. Auch in der Auskunft muss darüber informiert werden, ob solche Systeme eingesetzt worden sind. Ich habe viele, viele Auskünfte gesehen. Zu dem Punkt scheint keiner zu nutzen in der Praxis, sage ich mal vorsichtig. Zu dem Punkt habe ich noch nie irgendeinen Satz gefunden.
Wir sind gerade bei Gericht gegen einen Anbieter von Online-Proctoring-Systemen an Universitäten. Und das ist genau
ein Punkt. Sagst du kurz, was Online-Proctoring ist?
Für alle, die ja, es nicht wissen. Anti-Schummel-Software, an dem man alle Teilnehmer einer Prüfung unter Generalverdacht stellt, vollständig überwacht und dann wie bei so einem Lügendetektor-Test in intransparenten Kriterien sagt, also weil deine Augen immer mal nach rechts wandern, dann wirst du wahrscheinlich abgeschaut haben. In Wirklichkeit war es vielleicht der Blick zur Wasserflasche oder sonstiges.
Im Fall von Jörg zur Katze.
Zur Katze. Ja,
Entschuldigung.
Ja, nee, aber ist genau so ein Punkt. Also völlig willkürlich ausgewählte Kriterien sind wir übrigens bei einem Punkt, dass diese Modelle, auf denen diese Bewertungen basieren, in irgendeinem Land, in irgendeinem Kulturkreis entwickelt wurden und dann deployed werden in Europa oder andersrum natürlich auch in Asien möglich und dass dort natürlich immer die kulturellen Einflüsse durchschlagen. Das ist bei Credit-Scoring-Modellen ein Riesenproblem schon zwischen USA und UK. Aber das ist halt ein Punkt. Also Online-Proctoring, da sind wir halt vor Gericht dagegen und versuchen genau das dort mal gerichtlich feststellen zu lassen, was gehört denn eigentlich zu den Mindestanforderungen, wenn zum Beispiel, mache ich jetzt nur ein Beispiel, Amazon Recognition eingesetzt wird. Das ist eben zum Beispiel so ein Erkennungssystem biometrischer Art.
Um zum Beispiel Eye-Tracking zu machen, irgendwie in irgendeiner Form. Du musst ja dann
durchzuführen.
Bei dem Proctoring-System, ich glaube, da ist ja meistens verpflichtend, dass man seine Webcam am hat, ne? Und dass die möglichst noch den ganzen Raum ausleuchtet. Also damit der Anbieter möglichst viel Spielraum hat, um Daten zu verarbeiten und eventuell Unregelmäßigkeiten zu finden. Ne?
Weil ist das ein amerikanischer Anbieter,
Peter? In dem Fall kann ich, ja, also Ah, gut, ja, das sind ganz viele Joint-Controller.
Ja, nee, ist das, weil das, ich finde es ganz interessant. Ich war mal in Amerika an der Uni und habe festgestellt, dass das einfach so ein völlig anderer, da ist alles anders. Irgendwie die Art zu lernen, die Art miteinander umzugehen, die Art bei Prüfungen sich zu verhalten und so weiter. Und von daher würde ich denken, dass schon aus der Geschichte, aber das ist ja, glaube ich, ein häufiges Problem von diesem gesamten Algorithmenbereich, von diesem gesamten KI-Bereich, dass irgendwas auf Basis von amerikanischen, du hast vorhin auch schon mal gesagt, Holger, amerikanischen gesellschaftlichen Werten, aber auch Übungen, praktische Umgehensweise entwickelt wird. Als ein Beispiel sei hier nur genannt, die furchtbaren Möglichkeiten der Auswertung jetzt gerade im Homeoffice von dem, was du so am Tag mit deinem Rechner machst, die dann halt eins zu eins hier auf europäische Gedanken übergestülpt werden, die vielleicht völlig anders sind.
Wo dann auch Mitarbeiter-Scores erstellt werden. Ja, genau. Ne? Wertvoll, wertlos, Achtung, gefährlich und so. Ne? Wir hatten es ja neulich schon mal im Datenschutz, in der Auslegungssache.
Ja, wenn du deinen kennen würdest, Holger, das wäre...
Nee, will ich gar nicht wissen.
Es gibt eine Lösung. Also es gibt Versuche, das zu lösen. Es ist nämlich der Punkt, genau wie Jörg und wie du, Holger, das sagen, es ist ganz schwer, a priori zu sagen, das ist das, was so ein Algorithmus vielleicht über dich nutzt und weiß und was der vielleicht macht. Es gibt einen Vorschlag, counterfactual explanations anzubieten. Counterfactual explanations, also kontrafaktische Erklärungen. Da geht es darum, dass man sagt, dass man nicht sagt, wie der Algorithmus abstrakt entscheiden würde, sondern ganz konkret sagt, Ihr Kreditantrag wurde abgelehnt, weil Sie nur 40.000 Euro im Jahr verdienen. Würden Sie 60.000 Euro im Jahr verdienen, dann wäre der Antrag bewilligt worden. Solche Counterfactual Explanations sind vorgeschlagen worden von einer Forschergruppe aus Oxford. Ohnehin lohnt es sich da mal nachzuschauen. Die Sandra Wachter ist eine Österreicherin, kluge Person an der Stelle. Die haben das schon 2016, 2017 mal vorgeschlagen und das ist auch teilweise implementiert worden in einem What-If-Tool. Kann man auf GitHub sich anschauen, das What-If-Tool. Das muss man aber eben in dem Modell anlegen und man legt sich dann natürlich auch ein Stück weit fest. Also man gibt dann zu, ob in dem System vielleicht diskriminierende Variablen drin sind oder erlernt wurden oder nicht. Also das ist halt eine schöne Sache. Also Einkommen zum Beispiel oder irgendwelche anderen Sachen, die man ändern kann. Und eine solche kontrafaktische Erklärung wäre tatsächlich etwas, was man de lege ferenda, wie die Juristen sagen, also vom Standpunkt eines künftigen Gesetzes aus, als Ergänzung an Artikel 22 nochmal hinten dran hängen könnte.
Könnte, ja. Also, wir hatten es, glaube ich, im vorletzten Podcast. Also es ist ja keine Änderung der DSGVO-Artikel in Sicht, oder? Meines Wissens. Also wäre mir zumindest völlig neu. Ich wollte noch mal übrigens ganz kurz noch ein Beispiel nennen, das ich auch sehr evident finde zum Thema wertbasierte Algorithmenentscheidungen. Also wir haben darüber ja auch gerade im Heft berichtet, über Scans, zu Darstellung von Kindesmissbrauch, automatisierten Scans bei sozialen Netzwerken, bei Cloud-Anbietern, von E-Mail-Diensten und so. Und die entscheiden natürlich auch auf Basis in aller Regel von US-amerikanischen Standpunkten. Ne? Also das heißt, Jörg, du hattest das in dem Artikel sehr schön rausgearbeitet. Wir haben hier eben nun mal ein völlig anderes Strafrecht in dem Bereich als zum Beispiel die US-Amerikaner. Und die finden andere Dinge verachtenswürdig und strafwürdig als wir hier. Und das ist natürlich in allen Bereichen so, aber da ist es eben auch so. Aber YouTube zum Beispiel, deren Videofilter filtert eben gezielt Inhalte aus, von denen sie denken, per KI wohlgemerkt, also maschinelles Lernen und ohne Einsicht normalerweise nochmal von einem Mitarbeiter, die sie für inkriminiert halten und leiten die dann sogar an Strafverfolgungsbehörden weiter unter Umständen und sperren sie. Ne? Also das nur zum Beispiel. Ich glaube, jetzt haben wir Peter gerade verloren, kann das sein?
Ich glaube, er hat nur die Kamera ausgemacht. Peter, bist du noch da?
Nee, ich glaube, er ist raus gerade. Vielleicht kommt er gleich wieder.
Jetzt.
Ah, jetzt ist er wieder da. Alles klar.
Ich war nur Backstage, sorry.
Alles klar. Heute haben wir hier großen personellen Verlust irgendwie.
Die Menschen kommen, schon Menschen gehen.
Ich kenne das übrigens von anderen Podcasts. Ne? Also wir nutzen ja hier StreamYard nur mal so nebenher. Also diejenigen, die Audiolink benutzen. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass Audiolink im Moment zu viel genutzt wird für Podcasts, weil es eben auch kostenlos nutzbar ist. Da hast du ständig, dass irgendwelche Podcasts, oh, bist du noch da? Bist du noch da? Oh, bist du weg? Ja, wir holen ihn gleich wieder rein. Wir machen mal kurz Pause. So.
Genau. Ja, zum Verständnis, wir haben hier Kameras zur Laufen, die werden nicht aufgezeichnet, aber Kameras haben wir laufen, dass wir uns so melden können, wenn wir es sagen wollen und so weiter.
Ich glaube, jetzt sehen wir Peter nicht mehr.
Ja, aber dafür ist schade, aber die Kamera kriege ich tatsächlich nicht mehr zum Laufen, weil die an einem USB-Bus hängt.
Das ist kein Problem. Eine wichtige Sache aus Sicht des Datenschutzes wollte ich noch ergänzen, weil ich glaube, auch das ist irgendwas, was in der Praxis viel zu wenig gemacht wird, wo man sich über den Sinn und Zweck des Ganzen streiten kann. So wie ich das verstehe, wird in den allermeisten Fällen, über die wir hier sprechen, also im Bereich KI und Ähnlichem, eine Datenschutzfolgenabschätzung möglich sein.
Richtig.
Macht ihr das für Mandanten?
Ja, also wir haben tatsächlich...
Blöde Frage, jetzt kannst du schlecht Nein sagen, aber...
Nee, also darum geht's am Ende gar nicht tatsächlich, aber wir haben wirklich mit... sind da sogar sehr weit vorn mit dabei. Und zwar gibt es eine Unterart der Datenschutzfolgeabschätzung, die nennt sich Algorithmic Impact Assessment. Die haben schon vor einer Weile vorgeschlagen worden. Und diese Algorithmic Impact Assessment, da gibt es zwei Forscher, die das sozusagen mal ein bisschen ausgearbeitet haben. Das war das Privacy Paper of the World 2019 oder 2020 gewesen. Der Gianclaudio Malgeri und die Margaret Kaminski aus den USA. Und dieses Algorithmic Impact Assessment als Teil der DSFA kann helfen, Auswirkungen, die algorithmische, also automatisierte Entscheidungssysteme haben, die besser zu erfassen. Insbesondere die Transparenzpflichten, über Transparenzpflichten hinausgehen, zum Beispiel persönliche oder gesellschaftliche Auswirkungen, Fehleranfälligkeiten, das Thema individuelle oder gruppenbasierte Diskriminierungsrisiken, die sind ansonsten von einer klassischen DSFA in der Regel nicht so erfasst, weil sie natürlich auch bei einer DSFA für eine Videoüberwachung erstmal keine Rolle spielen, wohl aber für Systeme, sage ich jetzt mal so, wie sowas wie Clearview AI. Ne? Also wenn jemand 3 Milliarden Gesichter von Menschen aus dem Netz scrapt, nach nationalem Recht möglicherweise zulässig, nach internationalem Recht, das wäre so eine Entscheidung von der deutschen Aufsichtsbehörde zu dem Thema Datengewinnung für KI-Systeme aus Hamburg, wo der hamburgische Datenschutzbeauftragte gesagt hat, das könnt ihr eigentlich so nicht machen, hat ja auch versucht, dagegen vorzugehen. Da habe ich 3 Milliarden Gesichter und kann jetzt mit einer One-to-Many-Lösung, also ich kann ein Bild hochladen und kann es mit 3 Milliarden Bildern abgleichen, habe ich plötzlich eine Identifikationsmöglichkeit für nahezu alle Menschen in dieser Welt geschaffen. Das hat es bis dato nicht gegeben. Und so ein Algorithmic Impact Assessment, an diesem Megabeispiel Clearview AI mal bezeichnet, das kann an dieser Stelle helfen, diesen Impact überhaupt mal darzustellen, gegebenenfalls Mitigation zu betreiben, wenn das denn gewollt wäre.
Nur eine ganz kurze Zwischenfrage. Wie kann ich mir dieses Paper vorstellen? Ist das so eine Art Modell oder ist das gar ein Fragebogen, den ich einsetzen kann, wenn ich eine DSFA formulieren will? Oder ist das eher so ein abstraktes Paper? Nur so als Info für die Hörerinnen und Hörer.
Ja, also das Paper stellt das überhaupt erstmal vor und sagt, was denn eigentlich die Risiken sind und welche zu beachten sind. Die Modelle, die im Rahmen eines Algorithmic Impact Assessment oder bei einer DSFA dann direkt mit zu betrachten sind, da würde man es sicherlich immer unter dem Thema Risiko für die Grundrechte und Freiheiten von Betroffenen mit drunter packen und einfach die Angriffsszenarien erweitern und dadurch und dann eben auch wieder auf Abhilfemöglichkeiten gehen. Das SDM bildet es momentan, so wie ich es gesehen habe, nicht ab, obwohl wir sonst ein SDM-Fans sind. Also SDM, das Standarddatenschutzmodell. Das Standarddatenschutzmodell.
Sorry. Ach, du bist das, der Fan ist. Ja.
Ich bin der eine Fan. Nein, also es gibt einem zumindest mal etwas an die Hand. Aber dadurch, dass die Technologie komplexer wird und der Artikel 35, der geht ja, der DSGVO, also die Datenschutzfolgeabschätzung regelt, der begrenzt sich ja nicht auf das, was man jetzt online in so einem Tool von der CNIL, diesem PIA-Tool, abfragen kann, sondern da sind halt eben tatsächlich relevante technische und gesellschaftliche Bewertungen schon mit vorzunehmen. Das ist allerdings noch weniger justiziabel, der 35, als das beim Artikel 22 der Fall ist. Das ist etwas, was wir empfehlen, was auch sinnvoll ist und was man zum Beispiel als Anbieter von solchen Systemen seinem System beilegen kann, damit man über die Hürde, was macht denn euer System eigentlich im Einkauf, dann drüber springen kann.
Ich würde ganz noch kurz, ich hätte es vorhin erklären müssen, weil wahrscheinlich jeder weiß, was Datenschutzfolgenabschätzungen sind, also die Profis natürlich schon, aber uns hören ja, glaube ich, auch nicht nur Profi-Datenschützer zu, wenn man in der Vorabschätzung zu dem Ergebnis kommt, dass die geplante Datenverarbeitung gewisse Risiken beinhaltet, dann muss man das quasi in einem förmlichen Verfahren nochmal untersuchen, muss dann auf der einen Seite feststellen, was sind die Risiken für die betroffenen Personen und auf der anderen Seite dem gegenüberstellen, was habe ich für technische und organisatorische Maßnahmen getroffen und sollte dabei zu dem Ergebnis kommen, dass das halt auf einem guten Level zueinander ist und das dem Ganzen eben entspricht und man das deswegen unbesorgt machen kann. Und KI und auch Scoring zählt zu den Dingen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe, die, glaube ich, sogar im Gesetz als Beispiele stehen, bei dem ich das machen muss. Stimmt glaube ich, ne? Sonst müsste ich gleich nochmal nachschauen. Also jedenfalls wird das ein Bereich sein, wo man sehr häufig zu dem Ergebnis kommt, dass ich das machen muss.
Das Gesetz ist eher so abstrakt, aber die Blacklists von den jeweiligen nationalen oder regionalen Behörden, die beinhalten solche Themen, insbesondere wenn ich halt große Mengen an Daten verarbeite, dann bin ich auch in der Regel schon drin. Ja.
In dem Zusammenhang kann ich noch mal ganz kurz auf eine Folge der Auslegungssache Anfang letzten Jahres verweisen. Da haben wir nämlich mit Ninja, weißt du noch, Jörg, gesprochen. Da haben wir eine eigene Folge gemacht zum Thema Datenschutzfolgeabschätzung, am Beispiel der Datenschutzfolgeabschätzung für die Corona-Warn-App. Und dann kurze Zeit anschließend gab es eine heiße Diskussion mit dem Landesbeauftragten für Datenschutz Baden-Württemberg, Herrn Brink, darüber, ob denn die Luca-App eine Datenschutzfolgeabschätzung veröffentlichen muss oder nicht, beziehungsweise deren Betreiber. Wir sind da nicht so richtig zum Ergebnis gekommen. Und dieser Streit, der schwelt tatsächlich ein Jahr später immer noch, sehe ich auf Twitter. Das finde ich ganz lustig. Ich möchte aber ganz kurz, wir sollten...
Moment, ich muss noch kurz nachhalten. Ich habe nachgeschaut, es steht tatsächlich im Gesetz drin. Eine Datenschutzfolgenabschätzung ist insbesondere erforderlich bei systematischer, umfassender Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher Personen, insbesondere aufgrund von Profiling. Gut, Profiling ist nicht genau dasselbe, aber würde ich in der Nähe sehen.
Okay, genau, weil wir langsam zum Ende kommen, ich möchte noch ganz kurz einen Ausblick geben. Wir haben es ja vorhin schon angedeutet. Es ist ja das ganz große Jahr des Fit for Digital Age in der EU und schon im letzten Jahr sind einige Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht worden, unter anderem auch eben der AI Act, also die eine neue Verordnung, die den Einsatz von künstlicher Intelligenz im EU-Raum regeln soll. Im Moment liegt er, soviel ich weiß, seit Anfang 2021 als Entwurf der Kommission vor, aber viel mehr ist noch nicht passiert. Also er ist noch nicht irgendwie durchs Parlament gegangen, wenn mich nicht alles täuscht. Peter, hast du da ein bisschen Überblick oder eher nicht?
Also durchaus, ja. Also der AI-Act ist tatsächlich noch nicht verabschiedet. Also ganz im Gegenteil, der harrt noch der Verhandlungen im Parlament und dann im Trilog. Momentan gibt es also einen Kompromissentwurf, wie so häufig. Was der AI-Act kann und was er nicht kann, das ist nicht so, noch nicht so ganz ausdifferenziert. Das ist eher, wenn man das jetzt mal so will, das ist der Versuch, so etwas wie ein CE-Gütesiegel, so eine CE-Prüfung für komplexere AI-Systeme einzuführen. Also es gibt einen Bereich, der ist komplett verboten. Das sind Systeme, die man sich, die klingen eher nach Science-Fiction. Es gibt einen Bereich, der hat Low-Risk. Der soll eigentlich in der Regel neben ein paar Informationspflichten eigentlich nicht viel mehr brauchen. Und dann gibt es einen Bereich der sogenannten High-Risk-Systeme. Den kann ich dann mit viel Papierkram aber auch wieder erschlagen und kann das dann einsetzen, was auch dem AI-Act momentan zum Vorwurf gemacht wird, dass man sagt, ja, passt mal auf, Leute, das ist ja etwas, was sich dann als Entwickler vielleicht eines solchen Systems, als Hersteller eines solchen Systems wiederum kaum noch jemand leisten kann. Also ich vergleiche es jetzt mal vom Kostenaufwand in etwa mit der Situation einer Arzneimittelzulassung. Also so viel Papierkram vorzubringen und darauf gibt es wieder nur ein paar spezialisierte Anbieter, also die Big Four klassischerweise, die so ein zertifizieren, dass damit mit dem System alles okay ist. Aber eine materielle Regelung dieser Systeme, die gibt es tatsächlich nicht, also die so tief geht, wie wir es gerade besprochen haben. Es gibt also dieses Verbot und dann gibt es halt quasi Dokumentation für höher riskante Systeme.
Dokumentation, also ich glaube, das heißt aber, ganz kurz nur ergänzend, Jörg, nur Dokumentation habe ich gesehen, genau, also technische Dokumentation, es soll, es ist halt ein risikobasierter Ansatz mal wieder, ne? Es soll halt ein Risikomanagement stattfinden. Und was wir da finden, was wir immer finden, ist natürlich, alles muss nach dem Stand der Technik abgesichert sein. Und es drohen ähnliche Bußgelder wie bei der DSGVO auch bei Verstoß, ne? Gegen diese Pflichten, die
im High-Risk-Bereich sind. Und ein ganz wichtiger Punkt, der darf nicht untergehen, dass die DSGVO parallel, also die bleibt unberührt von den Vorgaben. Das heißt, ich muss trotzdem, ich quasi diese Dokumentation geliefert habe, muss ich mich trotzdem immer noch an das doofe Datenschutzrecht halten. Das gefällt nicht allen. Und deshalb bleibt die Musik auch, und das ist doch eine gute Sache für euch, bleibt die Musik weiterhin im Datenschutzrecht, denn ich kann viel dokumentieren. Wir kennen alle den lustigen Spruch, das Einzige, was der TÜV prüft, ist der Zahlungseingang. Das ist ein bisschen unfair gegenüber dem TÜV, aber man kann das natürlich ein bisschen mit einem scherzhaft sehen. Aber der AI Act wird auf jeden Fall erstmal ein Papiermonster werden. Ich sage nicht automatisch ein Papiertiger. Und die Musik wird weiterhin in der Frage stehen, wo kommen die Daten her, wo werden sie gewonnen, ist das fair und transparent geschehen? Kann ich Artikel 5 Absatz 2 unserer Accountability, das hat also auch der Leiter vom EDPS für diesen Bereich, ist ja auch Deutscher, nochmal ganz klargestellt, muss ich auf jeden Schritt der Entwicklung meines Modells und meiner Trainingsdaten, muss ich nachweisen können, dass der free of bias ist, also frei von Fehlern und frei von Verzerrungen. Und genau an der Stelle schlägt dann wieder die DSGVO am Ende zu.
Aber wir müssen uns alle keine Sorgen machen, weil verantwortlich für den AI, für AI im Europäischen Parlament ist Axel Voss. Ich habe nochmal nachgeschaut und wir wissen, was von Axel Voss kommt. Das kann nur Goldstandard werden.
Vom Papiermonster zum Papiertiger durch die Bearbeitung im Europaparlament durch Axel Voss.
Genau, AI-Filter, da hat er ja schon genügend Erfahrung gemacht mit Filtern.
Außerdem muss ich hier die ganze Zeit lachen, weil bei Peter ist die Kamera ausgefallen und wir sehen hier so ein vibrierendes Icon irgendwie, was mich die ganze Zeit an Hell aus 2001 erinnert. Ich möchte mal sagen, ja.
Mich erinnert es irgendwie an diese
Computerschaft, ich folge deinen Ausführungen.
Ja, so eine Mischung daraus und dieses berühmten Eiersymbols von Twitter. Ich stelle mir das gerade vor, wie so ein empörter Twitter-User, der die ganze Zeit sich empört. Ich möchte noch ganz kurz auf eine andere Gesetzgebung, die habt ihr vielleicht gar nicht in dem Zusammenhang so auf dem Schirm. Peter, du vielleicht eher, ich weiß nicht, weil Jörg hat sich mit dem DSA, glaube ich, nicht so intensiv beschäftigt in der letzten Zeit. Der Digital Service Act, der ist ja wesentlich weiter, der ist durchs Parlament durch, geht jetzt in den Trilog gerade. Das Parlament hat seine Kompromissposition beschlossen und überraschenderweise ist dort noch ein erklecklicher Anteil Algorithmentransparenz reingekommen und Algorithmenüberwachungsmöglichkeiten, auch durch NGOs. Also das geht, glaube ich, auch ein bisschen zurück auf Forderungen von Algorithm Watch und anderen Organisationen. Mhm. Ich glaube, da geht es um den Entwurf von Artikel 31, wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest haben die sich ja damals tierisch drüber aufgeregt, dass sie versucht haben, über Datenspenden ein bisschen Transparenz in den Algorithmus der Facebook-Tochter Instagram zu kriegen. Und dagegen hat Instagram interveniert, indem sie denen das verboten haben und das abgeschaltet haben quasi. Und das war für die ein Beweis dafür. Man sieht, von sich aus haben diese großen Konzerne, gerade die amerikanischen, überhaupt kein Interesse daran, in irgendeiner Form sich in den Algorithmus reingucken zu lassen. Und deswegen muss das von der EU reguliert werden. Und siehe da, es ist reingekommen. Es ist halt die Frage, was davon jetzt in den Schlussverhandlungen mit dem Rat noch übrig bleibt, werden wir mal sehen.
Ja, also es ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich hoffe auch nicht, dass der untergegangen ist. Also das Thema Algorithmentransparenz, da gibt es ja diese Urban Legend, dass mal Google gesagt hat, wenn ihr Transparenz haben wollt über unseren Suchalgorithmus, dann kommen wir vorbei und bringen ihn ausgedruckt mit. Dann könnt ihr ihn ja tatsächlich lesen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das mag man dahin stehen. Aber der entscheidende Punkt, das ist ja vollkommen egal. Der Algorithmus, also das ist die Schrittfolge, wie das Modell lernt. Selbst wenn ich das Modell hinlege, auch das bringt mir noch gar nichts. Ich muss immer im Konkreten konkreten Fall testen. Anwendung des Modells mit seinen Predictions auf der Datenbasis, die dazukommt. Das heißt, jegliches Audit eines Machine Learning Modells oder eines automatisierten Entscheidungssystems kann nicht sagen, dass beim nächsten Datensatz unter anderen Variablen es dann besser, anders oder schlechter funktioniert. Das heißt, immer nur eine Momentaufnahme. Ich arbeite seit über 5 Jahren in so einer Gruppe bei der IEEE, bei dieser Standardisierungsorganisation mit, die einen technischen Standard zur Entwicklung von der Vermeidung von Bias, also von Voreingenommenheit in Algorithmen, versuchen zu entwickeln. Das ist nicht der einzige Standard, da gibt es noch viele andere, gibt es auch noch von der ISO und von der NIST und von 1000 anderen. Das sind immer sehr spannende Diskussionen. Der wichtige Punkt ist wirklich, es bringt nichts, man muss das Gesamtsystem testen und man muss es auf zum Beispiel vorhandene und bekannte Mängel auf Herz und Nieren überprüfen. Das funktioniert nicht mit der krümeligen Datenspende, abgesehen davon, dass ich natürlich bei Instagram gar nicht schauen muss, was der Algorithmus für ein Problem hat, sondern dass bereits die Ursprungsdaten das Problem sind. Ja.
Ja, vielleicht dazu noch ergänzend, auch da hat ja der DSA Vorgaben gesetzt. Also einerseits sollen natürlich zu Forschungszwecken, also pseudonymisierte oder anonymisierte Daten freigegeben werden müssen von Algorithmen einsetzenden Unternehmen, also insbesondere natürlich im Internetbereich, soziale Medien und dann auch nur ab einer bestimmten Größe. Aber da würde ich gerne mal eure Meinung wissen, auch als erfahrene soziale Mediennutzer. Der DSA sieht ja auch vor, dass jegliche automatisierte Entscheidungsfindungen, Algorithmen abgeschaltet werden können müssen, von den sozialen Netzwerken zum Beispiel. Das heißt also zum Beispiel, der Empfehlungsalgorithmus von Facebook muss vom Nutzer abschaltbar sein und die Timeline muss chronologisch alles auch anzeigen, wenn ich es möchte. Haltet ihr das für einen Zustand, der Aussicht auf Erfolg hat? Glaubt ihr denn, die Nutzer werden das tun? Oder ist das auch nur ein Papiertiger? Also wird in der Praxis das niemand tun, weil dann halt so ein langer Stream of Consciousness in der Timeline entsteht von belanglosen Dingen, die Facebook einem ja wegfiltert.
Aber mein Stream bei Facebook, deswegen nutze ich es kaum noch, ist auch so ein belangloser, relativ, also ich habe das bei Twitter tatsächlich so aktiviert, dass ich keinen vorkuratierten Sachen haben möchte, sondern alles nach Reihenfolge. Und ich kann mir auch
kuratiert wäre ja wenigstens.
Ja, kuratiert ist falsch.
Ja. Sortiert einfach.
Computer kuratiert. Mhm. Von daher, ja, finde das gut.
Also auch hier wieder die Frage, also im AI Act ist das Thema künstliche Intelligenz oder eben AI-System so weit definiert, dass es praktisch jede Standardsoftware drunter fällt. Worum es ja geht, auch beim DSA, bei den Sortieralgorithmen, ist damit jetzt gemeint, dass dann der Content, also der Copyright-Filter auch wieder ausgeschaltet ist? Oder welche Systeme sind denn dann noch zulässig oder nicht zulässig oder harte Beleidigungen nach NetzDG und Co. Also das wird, es kann eigentlich nichts, es gibt den Urwald nicht und es gibt auch nicht den Rohdatensatz, der mir ungefiltert die Informationen unproblematisch präsentiert. Es ist halt immer nur von einem Filter zum nächsten zu springen. Aber Gott weiß, also immer viel Arbeit für Berater und wahrscheinlich auch für Juristen. Da werden wir nicht arbeitslos.
Das stimmt, ja. Ich will zum Abschluss auf ein Projekt hinweisen, weil eben schon auch der Stichwort Algorithm Watch Algorithm Watch, sehr interessantes Projekt. Wer es nicht kennt, sollte es sich mal anschauen. Ich finde, die machen tolle Sachen und die haben tatsächlich was.
Verlinke ich in den Shownotes.
Ja. Was ich zufällig gesehen habe, ich wusste von dem Projekt vorher nichts, bei der Vorbereitung, die haben ein Projekt namens Unding, was ein schöner Domainname ist, finde ich. Und da geht es tatsächlich darum, dass man sich anschauen will, welche automatisierten Entscheidungen getroffen werden. Deswegen passt das hier ganz wunderbar in unseren Kontext. Sie sehen sich selber als Botendienst und sie wollen die Anliegen zu großen Internetfirmen transportieren und nachfragen, warum die Entscheidungen und wie sie automatisch getroffen werden. Und es gibt so ein paar Beispiele, die sie schon haben, die sie aber erweitern wollen. Navi-Stress, also Routing ohne Rücksicht auf Verluste, also zum Beispiel falsche Führung von Navi-Software. Schufa ist was, zweifelhafte Autovervollständigung bei Google, rassistische Fotoautomaten, das Problem kannte ich auch noch nicht, scheint aber auch ein bisschen größer zu sein. Und du kannst halt auch noch andere Sachen vorschlagen, also auch schreiben wir auch mal in die Shownotes, denke ich, einfach mal anschauen, ich finde es ganz interessant. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende. Und ich würde mal sagen, weil sie schon lange nicht mehr da war, Peter jetzt nochmal die gute Datenschutzfee. Peter, die gute Datenschutzfee erscheint dir. Du hast einen Wunsch an die Datenschutzfee, was im Datenschutz geändert werden sollte.
Das
guter Punkt.
Ich mag das besonders, wenn die Datenschutzfee einen überfällt, aber so ist es nur manchmal. Mit Feen, da kann man sich nicht aussuchen, wann sie kommen.
Sie sehen ja dein Gesicht gerade, nicht? Wir sehen nur ein
wabernes Ei. Ich lächle still in mich hinein. Das Datenschutzwort des Jahres 2022, und das würde ich die Fee auch bitten, das umzusetzen, wäre Enforcement, Enforcement, Enforcement.
Noch mehr Bußgelder? Noch mehr Untersagungsverfügung?
Muss nicht Bußgeld sein.
Also Untersagungsverfügung. Ich bin da gerade auf einem anderen Dampfer, weil ich jetzt auch gerade sehr, sehr negative Erfahrungen oder sehr anstrengende Erfahrungen mache in Bezug mit
Cookies. Es tut sich ja auch gerade sehr viel in Sachen Enforcement bei den Schadensersatzgeschichten. Ne? Das ist ein Thema, was wir demnächst wahrscheinlich auch mal wieder aufgreifen werden müssen.
Das kratzt aber, also muss ich ehrlich sagen, wir sind weit von den USA entfernt. Das kratzt ein Stück weit noch an der Oberfläche, aber tendenziell gibt es da tatsächlich ein bisschen Bewegung. Aber ich finde halt, also wenn sich ein Staat Gesetze gibt, dann muss er sie durchsetzen, und wenn die Gesetze Schrott sind, dann muss er sie ändern, aber kann sie nicht bürokratisch sabotieren. Und das ist ja das, was wir bei der DSGVO sehen. Es wird punktuell durchgesetzt gegenüber deutschen Medienunternehmen, und es wird punktuell durchgesetzt gegenüber deutschen Friseurinnungen, die eine Videoüberwachung im Eingangsbereich haben. Währenddessen, sobald es sich um ein echtes Problemunternehmen handelt, wie TikTok oder wie einen feindlichen State Actor wie Facebook, dann haben sie alle die Hosen voll. Und das kann einfach so nicht sein. Und das würde ich mir wünschen, dass dort vielleicht auch, nehmen wir es einfach mal, mehr Mut entsteht.
Okay, ja, ich rede nochmal mit der Fee, dass wir das nochmal klarstellen.
Sagt der Fee, dass Facebook, Google alle die großen amerikanischen Firmen viel Geld nach Europa tragen und sich dort ansiedeln, wo sie am meisten Geld verdienen. Und deswegen wird dort auch besonders wenig rigide durchgegriffen. Aber das ist ein Thema, was wir in jeder Folge haben, und das lassen wir diesmal mal weg.
Die Fee kennt die Problematik mit Irland.
Ach so, alles klar. Aber richt sie nochmal aus und wir tun es nochmal. Ist, glaube ich, auch im Sinne von Peter, oder?
Ja, gerne, klar.
Gut, ich möchte noch ganz kurz, wie stets, auf unsere Kontaktmöglichkeiten hinweisen. Alle Folgen findet ihr auf ct.de/Auslegungssache, und wenn man dort auf eine Folge klickt, gelangt man zu einem Einzelbeitrag, wo die Folge nochmal ausführlicher beschrieben ist und vor allem, wo auch ein Forum drunter verlinkt ist, in dem man zu der Folge kommentieren kann. Und wir freuen uns sehr über Kommentare und antworten dort auch regelmäßig. Es hat sich so ein bisschen nachgelassen. Wir wünschen uns bitte mehr. Wenn es auch harte Kritik ist, auch das gerne, solange es nicht unter der Gürtellinie ist. Auch bitte über der Gürtellinie bleiben bei Mails an auslegungssache@ct.de. Aber da kriegen wir eigentlich jetzt keine ganz schlimmen Dinge. Das, was mich auch freut. Wir haben offensichtlich eine sehr zivilisierte Hörerin und Hörerschaft. In diesem Sinne gebe ich nochmal an Jörg und sage schon mal Tschüss.
Ja, Grüße an die Hörerinnen und Hörerschaft. Schickt auch weiter gerne Vorschläge. Wir haben zwei Vorschläge, die wir jetzt tatsächlich auch aufgreifen werden in den nächsten Folgen. Da freuen wir uns immer. Und ansonsten, glaube ich, gibt es nichts mehr zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Holger und ich verbleiben wie immer mit
Schützt eure Daten. Diesmal waren wir ziemlich langsam.
Ciao. Bis in 14 Tagen. Tschüss.